Okay, Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich möchte heute Abend eine Predigt bringen, die eigentlich ein Teil von einer Sonntagsbotschaft sein hätte sollen. Aber ich habe beschlossen, ist nicht interessant genug für die ganz große Gruppe, aber für diejenigen, die heute Abend hier sind, die interessieren solche Sachen. Deswegen bringe ich das also heute Abend hier. Okay, Apostelgeschichte Kapitel 2, da ist Pfingsten. Da ist dann auch die Pfingstpredigt, wie ihr euch erinnert. Petrus predigt und er predigt evangelistisch. Er leuchtet den Leuten in Jerusalem heim. Und er macht es so gewaltig, dass zum Schluss die Botschaft halt so ihnen durchs Herz dringt, in Vers 37. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Und dann kommt der wichtigste Teil hier. Die bekehren sich und nehmen Jesus an und werden getauft. Und 3000, Vers 41, und nun wurden an dem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Also die Gemeinde hat begonnen mit einem Donnerschlag, 3000 Seelen sind der Gemeinde hinzugetan worden. Am Anfang waren es 100, am Morgen des Tages waren es 120, am Abend waren es 3120. Würde man sagen, das ist eine ziemlich gute Wachstumsrate. Ja, muss man sagen. Und für diejenigen, die es interessiert, als Mose seinerzeit die Gesetzestafeln herabbrachte vom Sinai, hat er das Volk ein Fest gefeiert, ist ums goldene Kalb getanzt, wenn ihr euch erinnert. An dem Tag sind 3000 Menschen gestorben durch eine Plage. Als das Gesetz kam, sind 3000 gestorben. Als der Geist kam, Pfingsten, sind 3000 der Gemeinde hinzugefügt worden. Merkt ihr einen Unterschied? Ich würde mal sagen, Geist ist besser als Gesetz. Amen. So, wir haben also wirklich den besseren Bund. Okay, aber jetzt wird es interessant, nämlich in Vers 42 kristallisiert sich sofort ein Gemeindeleben heraus. Dieses Gemeindeleben, die Elemente, die hier aufgezählt werden, die prägen die Gemeinde bis zum heutigen Tag oder sollten das. Ja. Meine Botschaft heute Abend, die heißt deswegen: Fünf Arten von Gemeinden und dein Platz in einer. Also es gibt auch weniger umständliche Titel, ich gebe es zu. Ja, aber ist halt jetzt mal so. Vers 42. Sie, die Christen, die gerade von neuem geboren wurden, verharrten, sag mal verharrten. Also wenn du verharrst, machst du etwas fortwährend oder dauernd, ja. Verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, zweitens, und im Brechen des Brotes, drittens, und in den Gebeten, viertens. Und dann geht es weiter in Vers 43. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Das ist fünftens, das ist Evangelisation. Wenn Zeichen und Wunder passieren, dann erregen die Aufmerksamkeit, dann laufen die Leute zusammen. Denkt nur an das Pfingstwunder. Die Leute haben in Sprachen geredet, ja, standen draußen wie betrunken auf der Straße plötzlich, haben da laut vor Begeisterung in Sprachen geredet. Die Menschen, die diese gehört haben, die haben gemeint, die sind voll süßen Weines, obwohl es doch 9 Uhr am Morgen war. Aber sie sind auf jeden Fall zusammengelaufen und haben gehört, was dann der Petrus gepredigt hat. Dazu sind Zeichen und Wunder da. Das ist wie eine Kirchturmglocke. Ja, es klingelt und wenn die Leute es hören, zumindest haben wir das mal so gemacht früher, ja, dann sind die Leute in die Kirche gekommen. So, wenn also der Herr Zeichen und Wunder tut, dann kommen die Leute zusammen und wollen mal schauen, was da abgeht. Nein, das ist also Evangelisation. Das sind die fünf Teile, die fünf Elemente, die eine Gemeinde bzw. die Christenheit prägen. Auf das will ich heute Abend ein wenig eingehen. Okay, auf Vers 44, ich lese einfach gerade fertig. Das Kapitel sind nur noch 4 Verse. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen, schau Gemeinschaft, wie wir es schon in Vers 42 gefunden haben, und hatten alles gemeinsam. Das ist mal ein interessantes Sachverhalt. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Sag mal bedürftig. Na, das ist dann quasi das Brechen des Brotes, ich gebe jemandem was, der nichts hat. Na, merkt ihr das? Das sind also Barmherzigkeitsdienste, soziale Dienste, klingt da schon mit an. Also den Bedürftigen wird da geholfen. Vers 46, täglich verharrten, sagen wir nochmal verharrten. Ja, wenn du verharrst, dann machst du etwas fortwährend, dann prägt das dein Leben. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Hüpp, schon zum dritten Mal. In Vers 42, in Vers 44 oder 45 und jetzt in Vers 46 schon wieder. Nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Lobten Gott ist Lobpreis, ist Gebet, finden wir auch bereits in Vers 42, und hatten Gunst beim ganzen Volk. Wenn du Gunst hast beim ganzen Volk, dann sind die offen für das, was du zu sagen hast, richtig? Das ermöglicht dir dann Evangelisation. Jetzt schau mal den letzten Satz in dem Kapitel an. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also Vers 42 bis Vers 45, da haut Lukas diese fünf Elemente, nämlich Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen bzw. soziale Dienste, Gebet und Evangelisation, in einen Topf, ja, und rührt um und schüttet immer wieder mal was raus. Boah, Brotbrechen, Gebete, lobten Gott, den Bedürftigen wurde geholfen. Merkt ihr das? So findet es ständig hier statt. Das sind diese fünf Dinge, die hier ständig stattfinden, in diesen fünf Versen. Und auch in anderen Versen im Neuen Testament, aber die sparen wir uns heute Abend, denn ich möchte was erklären. Ja, ich möchte zunächst einmal auf diese fünf Punkte hier eingehen. Die fünf Punkte, die müssen irgendwo in einer Gemeinde vorhanden sein. Aber es ist so, dass das Gemeinden Schwerpunkte setzen. Das müssen sie, weil du kannst nämlich aus deiner Haut nicht raus. Na, und wenn du von Natur aus ein Evangelist bist, dann als Pastor, dann wird deine Gemeinde evangelistisch sein, ausgerichtet sein. Ja, die meisten Predigten, die werden nicht an die Gemeinde sich richten, sondern an die Gäste, die da sind. Weil die willst du ja erreichen, die anderen sind schon gerettet. Na, wenn du Bibellehrer bist, dann ist es einfach so, dass die Gemeinde zum großen Teil ein Klassenzimmer ist. Ja, da schauen wir dann Verse an aus dem Wort Gottes, analysieren die, schauen vielleicht das Griechische an und das Hebräische, lernen, was der Aorist aktiv, indikativ ist und so weiter. Total uninteressant für Menschen, die anders gepolt sind, versteht ihr? Dann gibt's, na gut, ich mache das ein bisschen systematisch. Also zunächst einmal, das erste ist, mit dem ich anfangen will, ist Evangelisation. Vers 47 haben wir schon, sie hatten Gunst beim ganzen Volk, das heißt, sie hatten offene Ohren beim ganzen Volk und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Dein wichtigster Zweck im Leben ist tatsächlich die Evangelisation. Ne? Andernfalls hätte Gott dich in den Himmel holen können, denn du kannst nämlich Gemeinschaft haben, Brot brechen, Gebete haben und Gott anbeten und so weiter. Das kannst du alles im Himmel auch. Bibellehre, ich sag dir mal, im Himmel gibt es die besten Bibellehrer, da gibt es keinerlei Irrlehre mehr, nichts. Ja, es ist hammermäßig. Also wenn der Herr das gewollt hätte, dann hätte er dich schon hochbeamen können. Ja, hat er aber nicht gemacht. Er hat dich auf die Erde gelassen, damit du anderen Leuten das Evangelium bringst, immer wieder einmal. Und jetzt hör mal, oft ist es so, die meisten Christen, die teilen ihr Evangelium nicht besonders häufig mit. Die reden kaum mit anderen Leuten über Jesus. Da ist es dann umso wichtiger, dass du ein vorbildliches Leben führst. Ich habe neulich an den Tilman Genzki gedacht, den sie in der Türkei hinten ermordet haben. Das war ein christlicher deutscher Missionar in der Türkei. Der ist ermordet worden, erstochen, die Kehle aufgeschlitzt und so weiter und so fort, zusammen mit noch einigen bekehrten Türken. Ja, das ist dann ewig verschleppt worden, dieser Prozess gegen diese Leute, die waren dann ewig lang frei. Sind vielleicht sogar immer noch frei oder schon wieder, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist eine Frau trotz dieses Mordes dort geblieben in der Türkei, weit hinten. Und die Leute sind dann zu ihr jetzt gekommen speziell. Und die haben gemeint, ihr habt zwar eine kleine Gemeinde nur mit einer Handvoll Leute, aber es hat uns schon irgendwo angesprochen. Wir haben gesehen, wie ihr miteinander umgeht. Wie dein Mann, der jetzt ermordet worden ist von einigen fanatischen Mohammedanern, wie der mit den Kindern gespielt hat, sie auf den Spielplatz gebracht hat und so weiter. Unsere Männer machen sowas nicht. Ja, die haben gemerkt, dass da ein qualitativer Unterschied ist zwischen dem Lebensstil und dem anderen. So, der hat also Zeugnis gegeben durch sein Leben, durch seinen Lebensstil. Und das ist wahrscheinlich das Buch, das du bist für die Menschen draußen. Da musst du immer drauf achten und das musst du bewusst sein. Also nicht unbedingt reden, ja, sondern auch tun. Okay, gut. Also, das ist dein wichtigster Zweck im Leben. Du musst da irgendwo glaubhaft sein. Und ich sag dir, die schwierigsten, seltsamsten Leute kommen plötzlich in unglaubliche Schwierigkeiten, sind vielleicht mit Krankheit oder Tod konfrontiert und plötzlich wissen sie, wo sie hingehen müssen. Plötzlich kommen sie zu dir und du hast Gunst bei denen. Die ganze Zeit haben sie getan, ach, alles Quatsch und so weiter, aber plötzlich merken sie, du stehst auf dem eigentlichen Fundament, auf dem Fundament, auf dem jeder Mensch eigentlich stehen sollte. Das merken die dir an. Ja. Und dann kann es sein, dass sie kommen. Ist also gut. Also dein wichtigster Zweck im Leben ist Evangelisation. In welcher Form auch immer. Okay, wenn jetzt eine Gemeinde evangelistisch drauf ist, dann ist ihre Zielgruppe oder die Zielgruppe des Pastors, ja, ist die Welt, ist die Stadt, in der sie leben, ist die Kommune, ist der nichtchristliche Ort. Wie geht es? Haben wir schon erwähnt, durch Zeugnis geben oder durch Zeugnis sein. Ne? Und natürlich auch durch gemeindliche Evangelisationen, wie die wir jetzt in der Stadthalle ausgerichtet haben. War eine ganz wichtige Sache. Ja, da sind hunderte von Leuten gekommen, haben gemerkt, sowas gibt es nicht nur in großen Städten, sondern auch bei uns hier. Halleluja, es war gut. Okay, gut, das ist das Erste. Das Zweite ist Lehre. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Ganz, ganz wichtig. Ne? Ist nämlich so, dass du nur in der Bibel das Wesen und das Denken Jesu erfährst oder Gottes erfährst. Du lernst auch dort seine Verheißungen kennen. Na, du musst da nicht fragen, warum Gott, warum? Wenn du die Bibel liest und kennst, dann weißt du warum. Dann weißt du, dann kannst du die Ereignisse in deinem Leben oder im Leben von anderen Leuten oder auch im Leben der Gesellschaft viel leichter deuten als andere. Du kannst dich hinstellen und kannst schauen und weißt, warum Dinge passieren. Warum die Grenzen offen sind und sie niemand zumachen kann, egal wie sehr sie sich bemühen und so. Das hat einen geistlichen Grund. Wenn du Bibelleser bist, dann kannst du darüber was sagen. Dann hast du da eine Meinung, eine qualifizierte Meinung drüber. Aber das weißt du eben nur, wenn du gelehrt bist aus dem Wort Gottes. Du kennst dann seine Verheißungen, Gottes Verheißungen. Du kennst deine Verpflichtungen, die hast du nämlich auch. Ja, und du erkennst die Grundsätze fürs Leben, nach denen du leben sollst. Du kannst dich dann auf intelligente Art und Weise an Jesus orientieren, weil du weißt, wie er ist. So der Zweck von Lehre ist Auferbauung, Ermahnung und Trost. Aus diesem Grund liest du die Bibel. Die Lehre soll helfen, deinen Lebenswandel zu gestalten, soll dich in die geistliche und persönliche Reife hineinführen. Halleluja. Nicht nur die geistliche, auch geistliche Reife ist nicht so viel zu wissen aus der Bibel, wie es nur geht. Es gibt viele Theologen, die kennen die Bibel in Griechisch und in Hebräisch und kennen Gott trotzdem nicht. Ja, die sind wie die Schriftgelehrten da in der Bibel, wo Jesus sagt, ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Obwohl sie ja Griechisch und Hebräisch lesen konnten und die Bibel wirklich gut kannten. Sie haben den Geist dessen, der die Bibel inspiriert hat, negiert. Die Sadduzäer zum Beispiel, die haben behauptet, ach, das sind alles nur Überlieferungen. Wir gehen aber an die Bibel anders ran. Wir glauben, dass die Bibel recht hat, wenn sie über sich selber sagt, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ja, ist inspiriert, eingehaucht und nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, zur Überführung und so weiter. Ja? Zur Unterweisung der Gerechten, wie sie wandeln sollen. Ganz wichtig. Lehre gibt dir ein Fundament für dein Leben. Ganz wichtig, ja. Die Zielgruppe hier ist nicht die ganze Stadt, sondern die Zielgruppe sind die ernsthaften Nachfolger Christi. Wisst ihr, es gibt Nachfolger Christi, es gibt christlich Interessierte, es gibt Nachfolger Christi und es gibt ernsthafte Nachfolger Christi. Und die Ernsthaften, die sind diejenigen, die an Bibellehre interessiert sind. Das ist ganz interessant. Zu uns kommen oft Leute, es finden uns auch Leute im Internet, die in Gemeinden vielleicht schon waren, aber da irgendwie gemerkt haben, es geht nicht voran. Da sind wir jetzt an einer Erkenntnisdecke angelangt, da geht's nicht weiter. Pastor wiederholt sich vielleicht oder das Ganze erschöpft sich in evangelistischen Predigten oder wir haben immer nur Gemeinschaft oder wir machen nur soziale Dienste oder so Zeugs. Irgendwie merken die, sie kommen nicht weiter, dann hören sie uns irgendwie, kommen irgendwie zu uns und stellen fest, oh Mann, ja, hier kriegen wir Bibellehre, hier lernen wir mehr, hier geht uns eine neue Welt auf. Ja, und das ist wunderbar, das ist gut. Das findet im Internet statt, das ist ganz wichtig. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Internetgemeinden, schau, die können dir nicht wirklich, also Evangelisation im Internet, weiß nicht, ob das funktioniert. Aber du kannst nicht Gemeinschaft mit einem Computer haben, mit Menschen im Computer, das ist schwierig. Oder soziale Dienste kannst du auch nicht unbedingt tun über einen Computer. Was du aber machen kannst, ist, du kannst eine Predigt anhören, eine Lehre anhören von irgendjemandem, der dich da anspricht, der dich da weiterbringt. So Lehre ist also wichtig. Wie wird Lehre vermittelt? Naja, durch Gottesdienste, Bibelabende, Intensivtage, Winterbibelschule, Gastsprecher oder durch elektronische Medien. Okay, da sind wir schon zwei. Drittens, ein Zweck der Gemeinde ist Gemeinschaft. Der Leib Christi kommt zusammen als Familie, nicht um Bibellehre zu hören. Vergessen wir einfach, heute interessiert uns die Predigt nicht. Ja? Oder auch Evangelisation, ja, wer da ist, als Gast, der ist da. Ansonsten auch wurscht. Wir sitzen zusammen und wir versichern uns gegenseitig unsere Liebe, ja, und wir stellen Harmonie her. Und es gefällt uns. Ne? Der Zweck ist Ermutigung und persönlicher Zuspruch. Die Zielgruppe ist die engere Gemeinde, die Gemeindemitglieder, nicht die Gäste, sondern die Gemeindemitglieder. Und wie findet das statt? Naja, durch gemeinsame Aktivitäten, durch Zeit zusammen, durch Essen in der Gemeinde, durch Nachmittagstreffen in der Gemeinde, durch Straßenfeste in der Gemeinde, durch gemeinsam Wandern, durch gemeinsam alles Mögliche machen. Gibt es bei uns auch die Zeit zusammen, nicht wahr? Na, wann ist es am 16. ist Wandern, wer da mitmachen möchte. Das hat den Zweck, Gemeinschaft zu fördern. Ich sage mal, ein ganz, ganz großer Teil, vor allem der kleineren Gemeinden in Deutschland, das sind solche Gemeinden, das sind Familiengemeinden, nenne ich die jetzt mal, die den einzigen Zweck haben, wir versichern uns gegenseitig unsere Wertschätzung, unsere Liebe und wir sind die Kämpfer für Jesus, auch wenn wir nie irgendwie jemanden zu Jesus führen, sind meistens kleine Gruppen, ja. Jeder hat ein Pöstchen in der Gemeinde, jeder ist wichtig, versteht er, jeder kriegt da seinen Kick draus und so, und das ist, wie gesagt, solche Gemeinden gibt's. Mir persönlich wäre das ein bisschen zu wenig, aber ist wichtig. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel in der Gemeinde hinterher immer Bistro, habe ich schon mal erwähnt. Damit wir ein bisschen rumstehen, Kaffee schlürfen und miteinander reden können. Okay, Brot brechen, soziale Dienste. Vers 45, na, Apostelgeschichte 2, 45. Sie verteilten ihre Habe, je nachdem einer bedürftig war. Das haben die freiwillig gemacht und nicht von harter staatlicher Kommunistenhand gezwungen. Seid ihr noch da? Das ist nämlich eine Sache, wenn ich was freiwillig weggebe, das ist was anderes, wenn der Staat mich dazu zwingt. Und du kannst mir nicht erklären, ja, dass der Staat besser weiß, was mit meinem Geld zu machen ist, als ich. Also bitte. Na, Brotbrechen, soziale Dienste, das ist etwas, das der Staat an sich gezogen hat, um, hört mal, ausdrücklich um die Gemeinde zu entmachten. Die Kirche war den weltlichen Menschen, Denkern, in den 1700ern, 1800ern, Französische Revolution und so weiter, die war denen dann einfach zu mächtig. Die Kirche hatte zu viel Einfluss aufs Leben der Menschen. Also haben sie sie enteignet. Die Soldaten Napoleons, die haben in der Sixtinischen Kapelle, ihr wisst schon, Abendmahl, Michelangelo und so weiter, die haben da einen Pferdestall draus gemacht. Die Soldaten, die haben den Aposteln die Augen ausgekratzt. Die Augen, die jetzt dorthin gemalt sind, die sind alle nachträglich wieder restauriert. Der Kirche hat man also den Einfluss rauben wollen. Man hat sie enteignet, man hat ihnen viele Verpflichtungen genommen. Zum Beispiel ist es heute nicht mehr üblich, dass man in der Kirche getraut wird, sondern heute brauchst du einen staatlichen Trauschein. Die längste Zeit der Welt, ja. Jahrhundertelang war das ganz anders. Da hast du deinen Trauschein in der Kirche bekommen. Soziale Dienste, die hat der Staat an sich genommen, um die Kirche zu entmachten. Und heute ist es eben so, dass 50% oder so des staatlichen Einkommens oder des staatlichen Durchsatzes, Umsatzes in soziale Dienste geht. In Renten, in alle möglichen sozialen Dienste, Armenstütze und was weiß ich was alles. Wir sind mittlerweile, wir haben das so perfektioniert hier, dass wir mittlerweile das Sozialamt der Welt sind. Wir haben Kostgänger, Millionen Kostgänger aus aller Welt. Das ist phänomenal. Dass es überhaupt gibt, versteht ihr, dass das geht? Ich frage mich jeden Tag, wie lange das so funktionieren kann. Na, weil irgendwann hat sich das Ganze mal übernommen. Der Staat ist nicht als Barmherzigkeitsmaschine von Gott entwickelt worden und entworfen worden. Er kann das nicht. Außerdem, wenn du jemandem was gibst, ohne was von ihm zu verlangen, dann ruinierst du den damit. Du nimmst ihm jeden Anreiz, selber in die Gänge zu kommen. Du kannst Leute mit Sozialhilfe ruinieren, meine Damen und Herren. Im Alten Testament war sage und schreibe so, ja, dass du 10% an die Leviten geben solltest, also 10% für Gott, 10% an den König und dann noch 3,333% für soziale Dienste, die du förderst und gibst. Na, also insgesamt 23%. Ganz interessant übrigens, Ökonomen, das sind Wirtschaftswissenschaftler, haben nachgewiesen in den letzten 80 bis 100 Jahren, dass es nicht möglich ist, aus einem Land, aus einem Volk, aus einem Staatswesen mehr als maximal 23,333% rauszupressen. ob du den Steuersatz bei 70% ansetzt oder bei 19%, völlig egal. Irgendwann pendelt sich das um den Punkt ein. Ganz interessant. Ich habe mir gedacht, das ist mal interessant. Na? Gut. Okay, Brotbrechen, soziale Dienste. Heißt es jetzt, wir sollen gar keine solchen sozialen Dienste mehr machen? Ich sag mal so, bei uns hier in unserem Land hat es wirklich zum ganz großen Teil der Staat gemacht. Oder die Tafelnschau und so weiter, Bahnhofsmission. Das ist alles christlich motiviert, ist alles wunderbar. Aber das kann in unserer Zeit, in unserem Land, nicht unsere Hauptaufgabe sein. Was wir aber machen können, das ist, wir finanzieren soziale Dienste zum Beispiel im Ausland, wie der AVC. Ne, Aktionskomitee für verfolgte Christen. Da komme ich nächste Woche drauf. Ich komme hier nur zur Grundlage. Nächste Woche muss ich dann über die 5 Gemeindearten reden. Im Moment sind wir noch beim Fundament. Okay, Brotbrechen oder soziale Dienste. Der Zweck, meine Damen und Herren, hier ist sinnvolle Nächstenliebe. Ne, weil sinnvolle Nächstenliebe ist nicht nur Gefühle, sondern Nächstenliebe ist tatkräftig. Sag mal jemand Amen. Wenn der Nächste was für dich tut, dann hast du was davon. Wenn er nur Gefühle hat für dich, warme, wohlige, dann bringt ihm das was, aber dir nicht. Okay, die Zielgruppe ist, zum großen Teil sind es, letztendlich ist es die Welt, aber schon auch die Gemeinde und die Gemeindemitglieder. Okay, und wie geht es? Sinnvolle Tätigkeiten, die anderen einem Nutzen verschaffen. Und hör mal, weil wir schon dabei sind, dazu gehört auch, dass du einer vernünftigen täglichen Arbeit nachgehst. Weil wenn du nichts hast, kannst du auch nichts weitergeben. Wenn du kein Brot hast, wenn du keine Brötchen verdienst, kannst du auch keine Brötchen brechen und den Bedürftigen mitgeben. Stimmt das? Na? Also zu diesem sozialen Dienst und so weiter, zur allgemeinen sozialen Nützlichkeit, gehört definitiv auch dein Arbeitsleben. Amen. Und jetzt noch der letzte Punkt für heute Abend. Gebet. In Vers 42 oder in Vers 47, da heißt, sie verharrten unter anderem in den Gebeten oder Vers 47, sie lobten Gott. Weil wir wissen ja, Lobpreis ist auch eine Form von Gebet, stimmt's? Du richtest dich an Gott. Schau, der Zweck hier bei den Gebeten, bei diesem Bereich, ist Anbetung Gottes, ist Inspiration, ist Leid lindern. Leidet jemand unter euch, er bete. Jakobus Kapitel 5. Ja, Power tanken, Geistesgaben ausleben, gute Gefühle haben, Salbung erleben, Salbung des Heiligen Geistes erleben. Das gehört hier zu dem Bereich Gebet mit dazu. In Sprachen reden, 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Ja, wie ein Akku, den du auflädst, so nebenbei, Halleluja. So die Zielgruppe sind Gottesdienstbesucher. Wenn wir zum Beispiel einen Lobpreis-Gottesdienst machen, na, dann ist es in erster Linie, um Gott zu erleben. Na, wir loben Gott, unser Gebet steigt auf, dann beten wir vielleicht für die Kranken, ist wieder Gebet. Na, dann beten wir vielleicht noch für Gebetsanliegen, auch wieder eine Form von Gebet, und dann gehen wir wieder heim. Na, also Gebet findet statt in Lobpreis und Anbetung, im Gebetsabend, in einer Andacht daheim oder auch im Gebet der Übereinstimmung, im Gebet der Gemeinschaft, wie wir das heute Abend machen. Wir haben demnach dann heute Abend also einen Gebetsbibelabend, das heißt, unsere Gemeinschaft heute Abend, die dreht sich um Bibellehre und um Gebet. Nicht wahr? Okay, nächste Woche werde ich das ein wenig vertiefen und wir auf 5 Gemeindearten eingehen, ja, die du, wenn du offene Augen hast und eben jetzt informiert bist, überall sehen wirst. Wenn du in eine Gemeinde reinkommst, wirst du dann sehen, was für eine Art von Gemeinde das ist. Aber da sprechen wir nächste Woche drüber.